Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Verjährung ja, aber später. Der Nationalrat zum juristischen Umgang mit Sexualstraftaten an Kindern. Nach 66 Tagen. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat als Bundesrätin ihren ersten großen Auftritt im Parlament. Spaniens Politiker lassen ihr Volk im Ungewissen. Während der Wahlkampagne war von der Wirtschaftskrise kaum die Rede. Ungarns Staatsfinanzen sind in Schräglage, aber abgestimmt wird über Gesundheitspolitik. Hintergründe eines Referendums. Neubeginn in der Heimat. Der Kommandant der Schweizer Garde in Rom tritt zurück. Und im Dossier: Der Zweifler möchte hoffen und nicht verzweifeln. Der Schriftsteller Major Mwangi über sein Land Kenia. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Thomas Sakola.
Der Nationalrat will, dass sexuelle Straftaten an Kindern weiterhin verjähren können. Er empfiehlt eine Volksinitiative, welche die Unverjährbarkeit fordert, zur Ablehnung. Aber er kommt den Initianten mit einem Kompromissvorschlag entgegen. Philipp Burkhardt.
Zurzeit sind in der Schweiz nur Völkermord, Kriegsverbrechen und Terrorakte unverjährbar. Diesen Katalog nun auch noch auf sexuelle Straftaten an Kindern auszudehnen, findet der Nationalrat unverhältnismäßig. Würden Pädophile erst mit jahrzehntelanger Verzögerung angezeigt, seien die Taten nur noch schwer zu beweisen, was in der großen Mehrheit zu Freisprüchen führen könnte. Zudem sei die Initiative unklar formuliert. Der Nationalrat unterstützt deshalb einen Gegenvorschlag des Bundesrates. Pädophile Handlungen sollen demnach nicht, wie heute, bereits mit dem 25. Altersjahr des Opfers verjähren, sondern erst 8 Jahre später. Damit würde sich die Schweiz dem europäischen Niveau anpassen. Zudem hieß der Rat einen Vorstoß gut, der ein Berufsverbot für Pädophile verlangt. Die Straftäter würden demnach während 10 Jahren nach der Verurteilung von allen Arbeiten ausgeschlossen, die mit Kindern oder Jugendlichen zu tun haben. Nun wird sich noch der Ständerat mit dem Thema beschäftigen müssen.
Die Polizei soll die Elektroschockwaffe Taser einsetzen dürfen, zum Beispiel bei der Ausschaffung und beim Transport gewaltbereiter Personen. Darauf beharrt der Nationalrat und stellt sich damit zum dritten Mal gegen den Ständerat. Jetzt muss in der Einigungskonferenz eine Lösung gesucht werden. Der Abstimmungskampf zum neuen Verfassungsartikel über die Krankenversicherung ist lanciert. Ein Komitee aus Ärzten, Pflegenden, Konsumentenschützern und Patientenorganisationen bekämpft die Vorlage. Sie warnen davor, dass mit dem neuen Verfassungsartikel nur noch die Krankenkassen das Sagen hätten und die Patienten zu kurz kämen. Der Verfassungsartikel ist als Gegenvorschlag zur Prämiensenkungsinitiative der SVP entstanden. Die Abstimmung findet am 1. Juni statt. Mit Bedauern, aber auch Verständnis haben Spitzenvertreter der CVP auf den für 2009 angekündigten Rücktritt von Präsident Christoph Darbele reagiert. Darbele hatte in einem Zeitungsinterview erklärt, dass er im nächsten Frühjahr im Wallis für den Regierungsrat kandidiere. Dieses Amt ist nicht vereinbar mit einem Sitz in den eidgenössischen Räten. Elmar Meda tritt als Kommandant der Schweizer Garde im kommenden August zurück. Meda begründet seinen Entscheid damit, dass er nach 10 Jahren im Dienst nun in der Schweiz etwas Neues anfangen wolle. Meda war zwischen 1998 und 2002 Vizekommandant, die letzten 5 Jahre dann Kommandant der Schweizer Garde in Rom. Als möglicher Nachfolger wird sein Vizekommandant, der Walliser Jean-Daniel Pitlou, gehandelt, wie die katholische Presseagentur mitteilt. Im Zusammenhang mit der Tötung eines Taxichauffeurs in Wetzikon, Zürich, gibt es keine Strafuntersuchung gegen 4 Beamte wegen fahrlässiger Tötung. Die Anklagekammer des Zürcher Obergerichtes wies das Begehren der Staatsanwaltschaft ab. Die Begründung: Für ein Verfahren gegen die Beamten, darunter einen Bezirksrichter und einen Gemeindepolizist, fehle der erforderliche Anfangsverdacht. Der mutmaßliche Täter war als gefährlich bekannt und hätte eigentlich in Sicherheitshaft sitzen sollen. In Deutschland haben auch heute Zehntausende Angestellte des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte der Warnstreiks waren Hessen, Baden-Württemberg, das Saarland und Bayern. Betroffen war vor allem der U-Bahn-, Tram- und Busverkehr. Aber auch in Spitälern und Kindergärten sowie auf Stadt- und Gemeindeverwaltungen wurde nicht gearbeitet. Die Gewerkschaften verlangen für die 1,3 Millionen Angestellten von Bund und Gemeinden 8% mehr Lohn. In Potsdam bei Berlin gingen die Verhandlungen der Sozialpartner unterdessen weiter. Ägypten hat begonnen, eine Mauer entlang seiner Grenze zum Gazastreifen zu bauen. Mit der 3 Meter hohen Mauer will Ägypten verhindern, dass die Grenzanlage wieder von palästinensischen Aktivisten zerstört wird, wie dies im Januar geschehen ist. Damals waren Hunderttausende Palästinenser aus dem abgeriegelten Gazastreifen nach Ägypten vorgedrungen, um sich dort mit Gütern des täglichen Bedarfs einzudecken. Nach jahrelanger Fahndung ist in Thailand der Russe Viktor But gefasst worden. But gilt als einer der skrupellosesten Waffenhändler der Welt. Der 41-Jährige sei aufgrund eines Haftbefehls der amerikanischen Behörden festgenommen worden, teilte die Polizei mit. But soll unter anderem dem Terrornetz Al-Qaida, den Taliban in Afghanistan und Rebellen in aller Welt Waffen geliefert haben. Er bestreitet dies allerdings. Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins im Euroraum vorerst unverändert bei 4%, wie die Bank mitteilt. Der Leitzins der EZB ist der wichtigste Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft im Euroraum. Google, der Betreiber der weltweit größten Internetsuchmaschine, hat in Zürich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Es ist das größte Zentrum des Unternehmens außerhalb der USA. Das Zentrum beschäftigt mehr als 300 Leute und es soll eine zentrale Rolle in der Produkteentwicklung übernehmen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Gesetze können keine Wunden heilen. Experten stimmen zur Verjährung von Sexualstraftaten an Kindern. EWS am Tag 66. Die neue Bundesrätin im Parlament. Beobachtungen beim ersten großen Auftritt. Es fehlt nicht das Problem, es fehlen Lösungen. Die Wirtschaftskrise war im spanischen Wahlkampf kaum Thema. Ungarns Regierung will eine Gesundheitsreform, weil die Staatskasse krank ist, unsicher ist, ob das Volk auch will. Schönwetterpiloten im Sturmtief, ein Hedgefonds verspekuliert sich mit Schweizer Firmen und die Aufsicht schaut weg. Die Faust im Sack und das Parteiabzeichen am Revers, das Aufständchen in der guten Stube, Stimmungsbericht aus der SVP. Und im Dossier «Die Hoffnung stirbt zuletzt». Der kenianische Schriftsteller Major Mwangi versucht, sich selbst zu widersprechen. Wer als Kind sexuell missbraucht wurde, soll künftig bis zum Alter von 33 Jahren Anzeige erstatten können. Bis 33, aber nicht später. Das hat nach dem Bundesrat heute auch der Nationalrat entschieden und damit eine Volksinitiative abgelehnt, die Unverjährbarkeit von sexuellen Straftaten an Kindern forderte. Wie lange sollen Täter nach sexuellen Übergriffen zur Rechenschaft gezogen werden können? Bei der Frage prallen ethische Überzeugungen und rechtsstaatliche Argumente hart aufeinander. Nicht zum ersten Mal. Olivia Ebinger.
Berührungen an Brüsten und Po, an den Geschlechtsteilen, das Zeigen von Pornofilmen, Nacktfotografien bis hin zu Vergewaltigung. Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist Gewalt. Sie findet statt, wenn Erwachsene oder Jugendliche das Vertrauen von Kindern missbrauchen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Sexuelle Gewalt verletzt ein Opfer im Innersten und verstößt gegen unsere gesellschaftlichen Grundwerte. Unbestritten ist, dass das Bewusstwerden und Aufarbeiten jahrelang dauert. Mehrmals ist deshalb bereits die Verjährungsfrist für sexuelle Straftaten an Kindern verlängert worden. Die Opferorganisation Marche Blanche verlangt nun mit ihrer Volksinitiative, dass solche Taten unverjährbar sind. Denn, so die Sprecherin Chantal Besson, man könne schlicht keine Frist festlegen, bis wann eine Person, meist ist es eine Frau, den Schritt zur Anzeige machen könne.
Wir möchten allen Opfern die Möglichkeit geben, noch Anzeige einzureichen. Sie sollen ihre Zeit haben, die sie brauchen.
Immer wieder seien sie von Frauen angegangen worden, deren Fälle verjährt waren und die darunter litten. Deshalb die Initiative. Doch Bundesrat und Nationalrat argumentieren juristisch. 50 Jahre nach der Tat sei ein Beweis noch schwieriger. Zeugen seien verstorben, die Erinnerungen lange her. Dies stützt auch die Fachstelle Kinderschutz Schweiz. Präsidentin Andrea Burgener.
In einem Gerichtsprozess wird diese Frau diese subjektiv erlebten Erfahrungen nicht mehr mit denen Beweisen belegen können, die für die Richter notwendig wären.
Kommt es doch zu einem Verfahren, geht die Frau das Risiko ein, dass der Täter im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen wird. Und die Frau ist erneut traumatisiert.
Nämlich nicht Gerechtigkeit erfahren zu haben. Es bleibt ihr nur noch dieses Ohnmachtsgefühl und dieses subjektive Gefühl, nie berücksichtigt und nie verstanden worden zu sein.
kommt hinzu, dass Unverjährbarkeit heute nur für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt. Selbst Mord verjährt nach 30 Jahren.
Da stellt sich schon berechtigterweise die Frage, einerseits nach der Verhältnismäßigkeit, andererseits aber auch nach der Rechtfertigung, warum das Recht auf die sexuelle Integrität über das Recht auf Leben gestellt werden müsste.
Kinderschutz Schweiz vergleicht die Taten mit schwerer Körperverletzung und fordert eine deutlich längere Verjährungsfrist, aber keine Unverjährbarkeit. Auch aus psychologischen Gründen, zu jeder Aufarbeitung gehöre, abschließen zu können. Die Sicht des Opfers aber, die ist eine andere. Oder korrekter, die Sicht des Opfers, die gibt es nicht, sagt Therese Buri. Sie ist Psychologin und arbeitet bei Lantana, der Berner Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt. Beim Thema Verjährung reagiere jede Frau unterschiedlich.
Für einen Teil ist es sehr schwierig, dass es verjährt ist, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, Anzeige zu erstatten, einen Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Und ein Teil ist aber auch erleichtert, weil es auch eine Befreiung ist.
Eine Befreiung, nicht mehr entscheiden zu müssen, soll ich Anzeige erstatten oder nicht. Selbst ein Freispruch im Zweifel für den Angeklagten ist für viele eine unfassbare Ungerechtigkeit. Für andere aber ist es entscheidend, den Schritt vor Gericht gewagt zu haben. So sehen dies auch die Initiantinnen. Weil es aus Sicht der Opfer keine einzig richtige Antwort gibt auf die Frage der Verjährung, soll die Frist aufgehoben werden. Sprecherin Chantal Besson.
Wir möchten es wirklich den Opfern überlassen, zu entscheiden, ob sie Anzeige einreichen wollen. Das heisst, dass sie eigentlich auch das Risiko auf sich nehmen müssen, nicht Recht zu bekommen, aber das ist ihr Entscheid.
Deshalb genügt den Initiantinnen auch eine längere Verjährungsfrist nicht.
Das war ein Bericht von Olivia Ebinger. Es waren ungewohnt dramatische Szenen, die sich vor knapp 3 Monaten im Parlament abspielten. Justizminister Christoph Blocher wurde nicht wiedergewählt. Evelyn Wittmer-Schlumpf übernahm dessen Posten. Jubel und Freude herrschten auf der einen Seite, Wut und Empörung bei der SVP. Dort schritt man zur Tat und sperrte Evelyn Wittmer-Schlumpf und Samuel Schmid aus der Fraktion aus. Seither hörte man kaum mehr was von der neuen Bundesrätin. Heute aber hatte sie ihren ersten großen Auftritt im Nationalrat. Pascal Kauthammer hat sie dabei beobachtet.
Aufgeräumt hat sie im Büro, in dem vor wenigen Wochen noch Christoph Blocher tätig war. Nun ist Hodlers Holzfäller weg, ein Bild von Alois Garicet hängt jetzt seiner Stadt. Der große Harlekin, den Garicet auf die Leinwand gemalt hat, ist für die neue Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, wie sie selber sagt, nicht allein Zierde.
Er entspricht mir. Ja, es ist einfach so ein bisschen ein Ausdruck, wo mir gefällt. Also wo mit dem Harlekin etwas melancholisch, nachdenklich und gleich wieder aufgestellt und fröhlich. Also ich denke, das ist so eine Stimmung, die man immer wieder hat.
Vor allem nachdenklich wirkt Evelyn Wittmer-Schlumpf wenige Minuten, bevor sie den Nationalratssaal betritt. Diesen Saal also, in dem sie vor knapp 3 Monaten begleitet von tumultartigen Szenen zur Bundesrätin gekürt wurde.
Ja, das ist sicher ein Moment, den ich nie mehr in meinem Leben vergessen werde. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was heute hier abläuft.
Begleitet von ihrem Weibel und persönlichen Beratern schreitet die Bundesrätin Richtung Nationalratssaal, betritt diesen und begrüßt dann die SVP-Parlamentarier, jeden Einzelnen. Um Christoph Mörgeli, der ihr nach ihrer Wahl wegen des angeblichen Volkszorns den Bundeshaus-Hinterausgang empfohlen hatte, macht Wittmer-Schlumpf erst einen Bogen, dann kommt es trotzdem zu einem kurzen Händedruck.
Ja, das ist, glaube ich, eine normale Geste unter zivilisierten Leuten. Sie hat uns begrüßt und wir haben sie auch begrüßt. Was aber nicht heisst, dass wir ihr das Verhalten billigen. Es ist nach wie vor unverständlich, dass sie unserer Partei dermassen geschadet hat und in den Rücken gefallen ist.
Ein längeres Gespräch führt Wittmer-Schlumpf dann mit der Thuner SVP-Frau Ursula Haller.
Erstens mal hat sie mich gefreut, dass sie auf mich ist zugegangen. Sie hat mir gesagt, eben, sie natürlich schon jetzt gespannt, wie das ginge, aber sie hat doch auch feststellen, dass auch Leute, die sie nicht haben wollen im Bundesrat, ihr im persönlichen Gespräch sehr freundschaftlich gegenübertreten. Und da meine ich, das sei ein guter Beginn.
Schließlich beginnt die Debatte. Evelyn Wittmer-Schlumpf sagt, was sie zu sagen hat. Konzentriert hört sie zu, wenn andere sprechen. Die Juristin Wittmer-Schlumpf fällt in der Debatte durch ihre fundierten Dossierkenntnisse auf, was auch SVP-Nationalratspräsident Bugnon erwähnenswert findet.
Je pense que elle a compris qu'elle avait un intérêt stratégique à bien connaître ses dossiers et j'ai l'impression qu'elle se donne beaucoup de peine pour connaître ses dossiers.
Die grüne Parteipräsidentin Ruth Genner wiederum vergleicht Wittmer Schlumpf mit Vorgänger Christoph Blocher.
Es war sicher auch immer seine Aura um ihn herum, die ein anderes Gefühl vermittelt hat als sie jetzt. Eben, ich merke, es ist jemand, der da ist, auch im Gesamtwohl für alle schaut und auch versucht, den Ablauf da zu respektieren, versucht, sich auch einzufühlen und doch sicher dann auch prägend zu wirken, jetzt gerade in einer wichtigen Gesetzgebungsdebatte.
Nach der Debatte verlässt eine erleichterte Justizministerin den Ratssaal. Der erste Auftritt ist geglückt. Die neue Justizministerin muss sich nicht verstecken. Und so sagt sie:
Ich gehe ganz wie alle anderen auch durch den offiziellen Ausgang aussen und, oder Eingang aussen und innen, wie auch immer Ausgang, Eingang. Also ich nehme immer die offizielle, die richtige Tür.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Bericht von Pascal Krauthammer. März 2004, dieses Datum bleibt in Erinnerung. Es ist der Tag der Terroranschläge auf Madrider Vorortszüge. Dieses Attentat hatte viele Folgen, eine schon drei Tage später. Die regierende konservative Volkspartei PP wurde überraschend abgewählt. Seither sind die Sozialisten unter José Luis Rodríguez Zapatero am Ruder. Dieses Wochenende wird wieder gewählt und die jüngsten Umfragen, insbesondere nach dem Fernsehduell, zeigen Zapatero im Vorteil. Ich fragte Alexander Gschwind: Ist das Rennen schon gelaufen?
Das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Die maximalen Vorsprünge für Zapatero, die da vermeldet werden, bewegen sich zwischen 4 und 5%. Die Irrtumsmarge ist aber 3%. Das verknappt diesen Vorsprung dann schon beträchtlich. Dazu kommen gewisse Eigenheiten des spanischen Wahlrechts, die Prognosen auch erschweren und auch eben die Unzuverlässigkeit der Aussagen, weil sowohl die Linksaußen- wie auch die Rechtsaußenwähler selten die Wahrheit sagen bei solchen Umfragen.
Das wohl zentrale Thema in den spanischen Medien war in den letzten Wochen die Wirtschaftskrise, die sich verschärft. War das auch das beherrschende Wahlkampfthema?
Es wurde immer wieder angetippt, aber nicht mehr. Der Regierungschef Zapatero und sein Wirtschaftsminister tendierten dazu, das Ganze als Gejammer auf hohem Niveau abzutun, mit dem Verweis darauf auch, dass die Staatskassen voll seien, dass die Wachstumsraten Spaniens immer noch weit über dem europäischen Durchschnitt liegen. Und die Opposition hat eigentlich außer Anklagereden und Schwarzmalerei es nicht fertiggebracht, eigene konstruktive Rezepte auf den Tisch zu legen.
Wenn die Wirtschaft überraschenderweise nicht das zentrale Thema war, was dann?
Das war eben eigentlich schon fast das Verhängnisvolle an diesem Wahlkampf, dass man sich erneut, wie schon die ganzen letzten 4 Jahre über, festgebissen hat an den immer selben Themen, dem Streit über Zentralisierung oder Regionalisierung, an den Terrorpolemiken rund um die baskische ETA. Man hat auch einander vorgeworfen, gegenseitig zu sehr in der Vergangenheit zu fühlen und nicht nach vorne zu schauen. Es war ein äußerst unkonstruktiver und auch eben letztlich unfruchtbarer Wahlkampf, der sich womöglich dann eben auch in der Stimmbeteiligung niederschlagen könnte.
Dann messen wir doch die Kandidaten, die Politiker mal an ihrer Vergangenheit. Fangen wir an mit Regierungschef Zapatero. Wofür steht er? Was hat er in den letzten 4 Jahren geleistet?
Ich würde ihm doch zugute halten, dass er für einen klaren Stilwandel steht, weg vom Populismus seines Vorgängers Aznar, von dieser Stammtischpolitik zu mehr sozialer Sensibilität, auch mehr Sensibilität für die Eigenheiten der verschiedenen Regionen Spaniens, seine Versuche da, konstruktive Alternativen auf den Weg zu bringen, wie im Falle des katalanischen Autonomiestatutes auch den Baskenkonflikt mit der Untergrundbewegung ETA zu lösen. Auch wenn ihm beides nicht gelungen ist, so war doch immerhin ernsthaftes und konstruktives Bemühen zu vermerken. Er selbst bringt es eigentlich auf den Punkt, wenn er sagt, ich kann niemandem versprechen, dass er glücklich wird und reich, aber ich werde mich bemühen, dass die Gegensätze kleiner werden und dass mehr von uns die Chance auf ein würdiges Leben haben. Das ist sein Programm und daran hat er tatsächlich ziemlich glaubhaft gearbeitet, die vergangenen 4 Jahre.
Auf der anderen Seite stehen die Konservativen, die Volkspartei PP, die unter traumatischen Verhältnissen um die Macht gebracht wurden. Hat sich diese Partei durch diese Erschütterung verändert?
Eben gerade nicht, und das ist fast schon tragisch. Rajoy hat es die ganzen 4 Jahre nicht geschafft, aus dem Schatten seiner Vorgänger herauszutreten, die ihm diese Niederlage damals im letzten Moment eingebrockt haben. Sein Vorgänger Aznar, dessen Innenminister Aceves, dessen Fraktionschef Zaplana. Diese Leute haben ständig im Hintergrund weiter Regie geführt und immer wieder neue Rachefeldzüge, neue Polemiken vom Zaum gerissen. Aber die Tragik Mariano Rajoys gewissermaßen ist schon die, dass er die ganzen letzten 4 Jahre über nicht vermocht hat, ein eigenständiges Profil zu entwickeln.
Wenn man diese Positionen jetzt miteinander vergleicht, am Sonntag wird gewählt, worum geht's denn? Was steht auf dem Spiel?
Ich glaube, das ist eine Richtungswahl zwischen zwei Modellen, die man auch aus dem übrigen Europa kennt. Ich würde sagen, die Volkspartei ist am ehesten mit Berlusconi in Italien zu vergleichen, einem Konzept, das den Staat eigentlich nur als Freunde versteht, im Zweifelsfall auch als Feind, dem man die letzten viele Stücke noch rausschneidet und den man an sich höchstens als Instrument noch benutzt für private Geschäfte. Bei Zapatero ist zu sagen, dass er als großer Hoffnungsträger angetreten ist und dem nur teilweise gerecht werden konnte, dass er auch eine Ad-hoc-Mannschaft zusammenstellen musste, weil er selbst am meisten überrumpelt war von seinem Wahlsieg. Und in dieser Mannschaft hat es auch etliche klare Versager, die ihm so manche versalzene Suppe eingebrockt haben.
Einschätzungen unseres Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind. In Ungarn steht die linke Regierung vor einer Zitterpartie. Am Wochenende stimmt die Bevölkerung in einem der seltenen Referenden über umstrittene Reformen im Gesundheitswesen ab. Die Regierung muss ein riesiges Budgetdefizit in den Griff bekommen und sieht sich zu den Reformen gezwungen. In der Bevölkerung aber sind diese sehr unpopulär. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
In Ungarn wird seit geraumer Zeit leidenschaftlich über die Zukunft des Gesundheitswesens gestritten. Die linksliberale Regierungskoalition will die Krankenkassen und die Spitäler teilprivatisieren, sowie bei Arztbesuchen und Spitalaufenthalten Gebühren erheben. Die bürgerliche Opposition läuft Sturm gegen diese Privatisierungsabsichten und verlangt weiter nach einer Staatsmedizin. Verkehrte Welt also. Und so haben die ungarischen Rechten kürzlich ausgerechnet einen Schweizer Linken eingeladen, um sich die Vorteile der Einheitskrankenkasse bestätigen zu lassen. Der Walliser SP-Nationalrat Stefan Rossini erklärte der versammelten Runde das Schweizer Gesundheitssystem mit seinen vielen Krankenkassen in all den Kantonen und sagte, aufgrund der Konkurrenzsituation habe jede Kasse eine Strategie.
Chaque caisse peut travailler dans les 26. Mais comme il y a la concurrence, les caisses peuvent avoir des stratégies.
Die Strategie der Kassen sei es, Gewinne zu machen, sagte Rossini. Er verschwieg bei seinem Vortrag die Vorteile des liberalen Schweizer Modells nicht, meinte aber, dass eine Einheitskasse die Solidarität besser gewährleisten würde. Damit sprach der SP-Mann den Bürgerlichen im Saal aus dem Herzen. Die Opposition in Ungarn behauptet, die Regierung wolle mit ihren konzeptlosen Reformplänen bloß Geld beschaffen, um das Defizit zu drücken und Brüssel zu gefallen. Doch sei die Gesundheitsversorgung nicht mehr umfassend gewährleistet, sobald private Investoren in den Markt drängten. Viele Menschen befürchteten darum, dass die Gesundheitsausgaben exorbitant steigen könnten, sagt Katalin Palfalfi, die im Fidesz-Büro die telefonische Sorgenhotline betreut.
Die Leute, die schon die Hörer abnehmen und uns anrufen, sind sehr aufgeregt. Sie können das nicht leisten. Die Leute, die noch in Arbeit stehen, bezahlen 6% von ihrem Gehalt in die Krankenkasse und dafür erwarten sie, wie bis jetzt, die Versorgung für alle Krankheiten.
Dass die Kosten im ungarischen Gesundheitswesen gesenkt werden müssen, ist allen klar, auch den Bürgerlichen. Sie meinen aber, dies wäre mit einer effizienteren Verwaltung möglich. Die Mittel seien sehr wohl vorhanden, sagt die Fidesz-Politikerin Katalin Endrej. Die Frage sei nur, wie sie verwendet würden.
Azt mondja, hogy nem az a probléma, hogy nincs pénz, hanem az a probléma, hogy rosszul használják fel ezeket a pénzeket.
Andrej schlägt vor, doch gescheite Arbeitsplätze zu schaffen, damit die Leute wieder Steuern zahlten und die Staatsfinanzen auf diese Weise ins Lot kämen. Es ist eines von vielen Rezepten, die in der aufgeladenen Atmosphäre der ungarischen Politik herumgeboten werden. Regierung und Opposition diskutieren aneinander vorbei, falls sie überhaupt diskutieren. Denn seit der ominösen Lügenrede von Premier Ferenc Gyurcsány, als er im Wahlkampf vor 2 Jahren zugegeben hatte, das Volk angelogen zu haben, ist die Stimmung im Land vergiftet. Der politische Diskurs besteht fast nur noch aus Gehässigkeiten und Übertreibungen, was nun auch vor dem Referendum wieder deutlich wird. Während es die Regierung in Erwartung der Abstimmungsniederlage als Votum über einige Sachgeschäfte herunterspielt, erklärt es Oppositionschef Viktor Orban zur Schicksalsfrage, als gehe es am Sonntag um die Zukunft Ungarns. Das müsse er tun, meinte Budapester Soziologe Tamás Pál, denn schließlich wolle Orban und der Fidesz die Leute an die Urne bringen.
Es ist sehr wichtig, jetzt irgendwie einen symbolischen Sieg zu haben und natürlich maximal die Leute zu mobilisieren. Und hier, es ist sehr kompliziert für die Referenden in Ostmitteleuropa Leute zu mobilisieren. Und deshalb, wenn du nur über die Sachfrage sprechen willst, wären die Leute nicht bereit, bei dem Referendum teilzunehmen.
Damit das Abstimmungsergebnis gültig ist, müssen mindestens 25% aller ungarischen Stimmbürger einer Meinung sein. Das sind etwa 2 Millionen. Wird dieses Quorum nicht erreicht, scheitert das Referendum. Zwingt aber ein deutliches Ja die Regierung zur Rücknahme ihrer Reformen, kann es ungemütlich werden für Gyurcsány und seine Koalition. Sie ist dann einerseits wieder stärker dem Druck der EU ausgeliefert, die strenge Budgetdisziplin verlangt, und andererseits hat die rechte Opposition dann wieder gute Argumente, um die Legitimität der Regierung anzuzweifeln und vorzeitige Neuwahlen zu verlangen.
Das war der Bericht aus Ungarn von Marc Lehmann im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Opposition in der Opposition. Es gibt noch Kritiker in der SVP, aber sie sind sehr leise. Spekulanten im freien Fall, wie ein Hedgefonds mit Schweizer Firmen auf Sieg spielte und alles verlor. Und ein bisschen Hoffnung und viel Skepsis. Begegnung mit dem kenianischen Schriftsteller Major Mwangi. Kaum eine Partei wird derzeit so aufmerksam beobachtet wie die SVP. Das hat auch damit zu tun, dass sie ihre neue Rolle als Oppositionspartei noch nicht klar zu definieren vermag. Und sicher auch damit, dass sie gerade in einer so kritischen Phase besonders auf Einheit pocht, vor allem nach außen. Das gutieren nicht alle. Man hörte anfangs gar von kleinen Rebellionen, heute aber sind die Dissidentenstimmen weitgehend verstummt. Resignation oder Angst? Toni Koller hat sich in der Berner Kantonalausgabe der Oppositionspartei umgehört.
Rund 60 Delegierte entsandte die Berner SVP neulich an die Versammlung in Frauenfeld, doch als die Parteileitung den Fraktionsausschluss von Schmid und Widmer-Schlumpf bestätigen ließ, meldete sich allein die umtriebige Nationalrätin Ursula Haller protestierend zu Wort. Entspricht das den Kräfteverhältnissen in der Berner Partei? Bestimmt nicht. Wer die endlosen stehenden Ovationen für Bundesrat Schmid an Berner SVP-Versammlungen gehört hat, könnte sogar zum gegenteiligen Schluss kommen, dass hier nämlich eine Kantonalpartei geschlossen hinter der Person ihres Bundesrats und seiner Politik stehe. Auch dieser Eindruck ist natürlich falsch. Wie stark die unterschiedlichen Flügel unter den 20.000 Berner Parteimitgliedern sind, ist schwer abzuschätzen, umso mehr, als die Grenzen fließend sind. Gewiss, da gibt es einen Nationalrat Adrian Amstutz, der in Form und Inhalt der SVP Schweiz sehr nahe steht und viele Anhänger hat. Da gibt es aber auch die Vertreter der klassischen Berner SVP. Sie sind mit der inhaltlichen Stoßrichtung der SVP Schweiz zumeist einverstanden, Stichworte Ausländerpolitik und EU, weichen aber auch mal davon ab, wünschen sich etwa einen starken Staat, um die dezentrale Besiedlung im Landwirtschaftskanton nicht zu gefährden. Punkto Stil und Mittel hingegen ist ihnen der aktuelle Alleingang der SVP Schweiz ein Gräuel.
Was erreichen wir denn eigentlich für unser Land mit der Konzentration auf die beiden im Moment noch SVP-Mitglieder im Bundesrat?
Fragt sich etwa der Bieler Altgrossrat Fritz Marthaler und antwortet ganz im Sinn der konsensorientierten alten Berner Staatspartei: Wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen Parteien, die unsere Ziele teilen. Nur so schaffen wir Mehrheiten für SVP-Anliegen, weshalb auch eine Parteispaltung kein Thema sein könne. Und zwar spricht Marthaler von respektvoller Zusammenarbeit. Keine Oppositionsrhetorik, keinen Spott über mögliche Bündnispartner und schon gar keine Ausgrenzung eigener Parteimitglieder im und außerhalb des Bundesrats. Das hört man oft, wenn man sich in der Berner SVP umhört. Sehr oft. Das ganze Getue um die Magistratspersonen Blocher, Schmid, Widmer sei kindisch, sagte mir der Präsident einer Lokalsektion. Da würden bloß Profilneurosen ausgelebt, letztlich zum Schaden der SVP. Nur seinen Namen will der Lokalpolitiker nicht am Radio hören. Fritz Marthaler gehört zu den wenigen, die öffentlich sagen, was ihnen am Kurs der SVP nicht passt. Seine Erfahrung?
Es gibt ja Anzeichen, dass Leute das unterstützen und einem sagen, ist gut, hast wieder etwas gesagt. Aber ich kann nicht mehr, will das nicht mehr und bin jetzt einfach noch im Hintergrund dabei und fertig.
Und warum diese Stille? Herrscht im gemäßigten Teil der Berner SVP einfach Angst?
Ob die Angst das richtige Wort ist, aber einfach auch Respekt, weil Aktionen, die man gestartet hat, sei das öffentlich, sei das nicht öffentlich, also mit Briefen und Gesprächen, dass man das nachher auch benutzt hat für fast Repression, dass man irgendwie durchblicken lässt, sagen wir dir, dass du an deinem Arbeitsplatz vielleicht eine Zeit für das aufwendest. Und so, das gibt Respekt.
Mit dem Resultat, dass es zwar weit herum brodelt in der Berner SVP, aber der Deckel bleibt auf dem Topf. Und alle hoffen, das Feuer darunter möge sich abschwächen.
Toni Koller. Die Schweizer Unternehmen Hierstand, Huber & Suhne, Schultes und Forbo sind sehr bekannt. Gemeinsam haben sie aber noch mehr und derzeit Wichtigeres. Ihre Aktienkurse stürzten zeitgleich massiv ab. Der Grund? In alle vier Firmen hatte der gleiche Hedgefonds investiert. Hochspekulative Finanzinvestoren spielten auf Sieg und verloren. Vor einer Woche mussten sie ganz plötzlich große Aktienbündel abstoßen. Was ist passiert und weshalb hat die Bankenkommission nichts von all dem bemerkt? Philipp Behrendt.
Hedgefonds sind Finanzakteure, die nur eines tun, investieren und damit Geld verdienen. Die Strategie des Hedgefonds Focus Capital war einfach und bestechend. Er kaufte Aktien von Schweizer Unternehmen, deren Titel nur wenig gehandelt wurden im großen Stil und spekulierte so auf Kursgewinne. Focus Capital kommt aus den Vereinigten Staaten, tätigt Geschäfte dort, aber auch hier in Europa. Wer in Focus investiert hatte, ist nicht klar. Die Rechnung von Focus ging zwei Jahre lang auf. Nachdem Focus begann, vor drei Jahren in Schweizer Unternehmen zu investieren, stiegen deren Aktienkurse. Eine der Firmen, in die Focus investiert war, ist der Waschmaschinen- und Wärmepumpenhersteller Schultes. Verwaltungsratspräsident Rudolf Kägi schildert die Vorgänge in seiner Firma so.
Focus Capital hat sich als Investor gemeldet, der grundsätzlich an einem wachstumsorientierten und ertragsstarken Unternehmen interessiert war. Und man hat uns gesagt, dass es primär ein Finanzinvestment sei und dass man damit eigentlich die Firma in einem positiven Sinne begleiten will.
Gegenüber Schultes soll Focus immer gesagt haben, es handle sich um ein reines Finanzinvestment. Übernahmeabsichten bestünden also keine. Auch gegenüber Hiestand, wo Focus auch investiert war, argumentierte der Fonds gleich. Als Focus dann aber meldete, man besäße 28% der Schultes-Aktien, wurde der Verwaltungsrat misstrauisch. Vergangene Woche bekam dann Schultes einen Anruf der Bank Merrill Lynch. Sie teilte mit, dass 41% der Schultes-Aktien zum Verkauf stünden. Der Verkäufer hieße Focus. Übernehmen wollte der Fonds Schultes also nicht, sonst hätte er ein Übernahmeangebot gemacht. Für Schultes Verwaltungsratspräsident Kägi war deshalb klar, die Leute von Focus sind Spekulanten, investieren nur, um den Kurs nach oben zu treiben und dann Gewinne abzuschöpfen. Kägi formuliert es so:
Ich denke, da war eine große Spekulation dahinter und letztlich ist diese Spekulationsblase geplatzt, indem dass man natürlich permanent eine hervorragende Performance des Fonds zeigen wollte und gegen den Markt spekuliert hat. Und die Börsenbäs hat das seine dann dazu beigetragen.
Die Rechnung von Focus Capital ging also am Schluss dann doch nicht auf, denn die Finanzierung des Fonds funktionierte nur so lange, wie die Börse nach oben kletterte. Hintergrund: Der Fonds war stark fremdfinanziert und als die Börse ins Rutschen kam, konnte Focus seine Zinsen nicht mehr bezahlen. Die Banken wollten daraufhin ihr ganzes Geld zurück. Focus soll laut diversen Medienberichten nun liquidiert sein. Bestätigen wollte ein Sprecher des Fonds dies jedoch nicht. Immerhin gibt Focus aber zu, dass er alle Schweizer Aktien mit großen Verlusten abstoßen musste. Den Totalverlust tragen die Hedgefonds-Investoren. Sie waren sich aber bewusst, dass sich Focus auf wackeligem Terrain bewegt. Die Folge für die Schweizer Firmen war, ihre Kurse sanken um bis zu 50%. Der Aktienkurs von Schulthess zum Beispiel von 130 auf 70 Franken. Diesen Kursverlust nimmt Schulthess-Präsident Kägi mit der Bemerkung hin, es sei halt eine Blase gewesen. Vielmehr stört ihn aber, dass Focus das Gesetz missachtet habe, indem der Hedgefonds bei seiner Firma sowie auch bei Hiestand kein formelles Übernahmeangebot gemacht habe, obwohl er einen Drittel der Aktien hielt. Deshalb hat Kägi bei der Eidgenössischen Bankenkommission EBK Anzeige erstattet.
Also ich erwarte, dass in Kürze jetzt eine Stellungnahme erfolgt und zumindest gemeldet wird, dass die Untersuchung jetzt eingeleitet wird. Und gleichzeitig erwarte ich natürlich, dass der ganze Fall, der mehrere Firmen betrifft, jetzt auch Konsequenzen hat.
Zur Frage steht nun noch die Rolle der EBK. Diese hätte von sich aus überwachen sollen, dass Focus Capital sich an die Gesetze hält. EBK-Sprecher Tobias Lux sagt dazu:
Wir stehen im Fall Focus Capital im engen Kontakt mit den anderen zuständigen Stellen von Börse, Übernahmekommission und Offenlegungsstelle der SFX. Völlig unabhängig aber vom Fall Focus Capital ist das Erkennen des verdeckten Aufbaus von Beteiligungen quasi unmöglich, weil eben verdeckt und nicht gemeldet wird.
Mehr zum Fall Focus Capital kann die EBK jedoch zurzeit nicht sagen.
Philipp Erath, es ist 18.37 Uhr, gleich 18.38 Uhr, das Echo Dossier. Meja Mwangi ist einer der bekanntesten Schriftsteller Kenias. Er war schockiert, aber nicht überrascht, als Kenia Ende Dezember in einen Strudel der politischen Gewalt geriet. Vor einer Woche haben sich Präsident Kibaki und Oppositionsführer Odinga zwar auf einen Plan zur Teilung der Macht geeinigt, der seit heute beim Parlament liegt. Mwangi aber bleibt misstrauisch. In seinem neuesten Roman «The Big Chiefs» zeichnet Mwangi das Bild einer eigensüchtigen und verantwortungslosen Politikerkaste. Und dennoch versucht er nach den jüngsten Ereignissen wieder zu hoffen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat Mwangi getroffen.
«Er habe viel Vertrauen in dieses Abkommen», sagt Meja Mwangi. «Alle seien erleichtert, dass damit wenigstens die Gewalt vorüber sei und die Politiker miteinander redeten.»
Yes, I give it a lot of credit. You know, like everyone is relieved that at least the violent part of it is over. And at least they're sitting down to talk.
Doch der großgewachsene Mann mit dem freundlichen Gesicht, der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiern kann, weiß, dass das Abkommen nur ein Anfang ist.
Because agreeing and shaking hands is one thing, making it work is another. Once they hammer out all the details of who gets what, because that's what it's all about, isn't it? Once they hammer that out, how will they make it work?
Sich einigen und die Hände drücken sei eines, die Einigung in die Praxis umzusetzen ein anderes. Wenn sie einmal alle Einzelheiten ausgehandelt und festgelegt hätten, wer was bekomme, und darum gehe es, wie werde das dann praktisch umgesetzt, fragt Mwangi gleich selber. Kann die Machtteilung überhaupt praktisch umgesetzt werden, fragen wir zurück. Kann sie funktionieren? Ja, antwortet Mwangi, wenn die Beteiligten aufrichtig seien.
Well, I think it can work. If there is honesty, if they are honest, it will work.
Die Antworten überraschen. Meja Mwangi hat schon über ein Dutzend Bücher geschrieben, einige davon sind auch auf Deutsch übersetzt worden. Darin kommen die Politiker meistens schlecht weg. Leider sind unsere Politiker nicht die feinsten Leute, meint Mwangi, vielleicht weil Politik ein grobes Geschäft ist.
We don't unfortunately have the smartest of people going to politics because perhaps because of how underhanded the business is, you see.
Es fehle den Politikern an aufrichtigem Engagement, das Leben der Mehrheit der Bevölkerung zu verbessern.
There's that lack of sincere commitment to improve the lives of the majority of the people.
Viele Leute seien wütend, stellt Mwangi fest, denn sie sehen das große Potenzial Kenias, die Chance auf ein besseres Leben und ein besseres Schicksal des ganzen Landes.
There is a lot of anger, again, because people can see that how much potential there is to improve, to change the lives of the people for the better, to change the fate of the country for the better. They can see that.
Mwangi sagt dies vor dem Hintergrund eines mehrprozentigen Wirtschaftswachstums in Kenia in den vergangenen Jahren. Die Menschen hätten deswegen Hoffnung geschöpft gehabt und seien dynamisch, seien aktiv geworden, um selber ihr Los zu verbessern.
And so the people have begun to feel like there is hope. They become more and more dynamic and active in seeking to improve their own lives themselves.
Die gewaltsamen Ereignisse der ersten beiden Monate dieses Jahres, in der Folge der höchst umstrittenen Präsidentschaftswahlen Ende 2007, hat diese Entwicklung jäh unterbrochen. Die Gewalt hat Mecha Mwangi schockiert.
It was so shocking to see so many people take up arms and go after other ethnic people.
So viele Leute zu sehen, die mit Waffen auf andere Volksgruppen losgingen, habe ihn schockiert. Spontane, ethnisch motivierte Gewalt habe es in Kenia noch nie gegeben. Es sei nur möglich, wenn es um etwas Politisches gehe. Und dahinter steckten Politiker.
It only happens when there's some kind of a political issue behind it. And these issues are usually raised by who? The politicians.
Major Mwangi geht noch einen Schritt weiter. Die Gewalt sei organisiert gewesen, sagt er, und stimmt darin mit vielen Beobachtern überein.
Without somebody, you know, to urge them on, it would not have happened. Not to that extent anyway.
Wenn nicht jemand die Leute zur Gewalt angestachelt hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Manchmal raste jemand aus und schlage einen anderen, den er als Problem sehe. Aber Leute zu mobilisieren, um zu töten, zu brandschatzen und zu plündern, das geschehe nicht einfach so.
But to actually mobilize, to go and kill and burn and loot, that doesn't happen.
Seit Beginn der Tötungen und Massaker in Kenia haben Zeugen darauf hingewiesen, dass die mörderischen Banden systematisch und gezielt vorgegangen seien. Das Regierungslager beschuldigte denn auch sogleich Odingas Partei, die Gewalt bewusst geschürt zu haben. Gestern nun hat BBC Zeugenaussagen veröffentlicht, wonach die Regierung schon vor dem Wahlgang die berüchtigte Mungiki-Bande für Gewaltaktionen eingespannt habe und die Polizei diese gewähren ließ, was der Regierungssprecher allerdings umgehend aufs Schärfste zurückwies. Für Major Mwangi aber gehört es zur kenianischen Situation, dass Politiker Drahtzieher von Gewalt sind, ohne dass er im Gespräch Einzelnen von ihnen mehr oder weniger Schuld an den schrecklichen Ereignissen der vergangenen Wochen zuweist. Jemand mit einem Hang zur Gewalt werde als Politiker nicht aufhören, Gewalt anzustacheln, wenn er sich davon Aufmerksamkeit, Respekt oder sonst etwas verspreche, sagt er.
And if his nature is violent, he'll keep inciting people to violence. If he thinks it will gain him attention or respect or whatever.
Mwangis Bild der Politiker ist düster. Und so scheint es widersprüchlich, wenn er von der neuen Regierung verlangt, dafür zu sorgen, dass die Schuldigen an den Massakern bestraft würden.
That should be the first priority for the new government. How to resolve the healing and make sure it does not happen again.
Wenn jene, die die Gewalt organisiert hätten, nicht vor Gericht gestellt würden und ins Gefängnis kämen, dächten die Leute, mit Gewalt sei alles zu haben, was man wolle, und es werde wieder zu Gewalt kommen.
If the people who had organized the clashes before were brought to book and sent to prison, but if nothing happens, people begin to feel that you can get what you want by violence, it will happen again.
Der Widerspruch löst sich vielleicht in Major Mwangi selber auf. Trotz scharfer Analyse will er die Hoffnung nicht aufgeben.
Das war ein Bericht von Rudi Küng und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.